Mächtiger, unbegreiflicher, ewiger Gott, du bist in unserer Mitte und willst zu uns reden, zu jedem von uns persönlich. Hilf uns zu verstehen, was du uns sagen willst und segne an uns dein Wort. Als Predigttext zu dem Thema des Abschlussgottesdienstes, wenn Gott zuschlägt, habe ich die Vorgeschichte einer bekannten Geschichte aus dem Alten Testament rausgesucht, im 1. Mose 18, Kapitel 16 bis 3, Vers 16 bis 33. Da brachen die Männer auf und wandten sich nach Sodom, und Abraham ging mit ihnen, um sie zu geleiten. Da sprach der Herr: Wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will, da er doch ein großes und mächtiges Volk werden soll unter allen Völkern auf Erden und alle Völker auf Erden in ihm gesegnet werden sollen? Denn dazu habe ich ihn auserkoren, dass er seinen Kindern befehle und seinem Hause nach ihm, dass sie des Herrn Wege halten und tun, was recht und gut ist, auf das der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Und der Herr sprach: Es ist ein großes Geschrei über Sodom und Gomorra, dass ihre Sünden sehr schwer sind. Darum will ich hinabfahren und sehen, ob sie alles getan haben nach dem Geschrei, das vor mich gekommen ist, oder ob es nicht so sei, damit ich es wisse. Und die Männer wandten ihr Angesicht und gingen nach Sodom. Aber Abraham blieb stehen vor dem Herrn und trat zu ihm und sprach: Willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Es könnten vielleicht 50 Gerechte in der Stadt sein. Wolltest du die umbringen und dem Ort nicht vergeben, um 50 Gerechter willen, die darin wären? Das sei ferne von dir, dass du das tust und tötest den Gerechten mit dem Gottlosen, sodass der Gerechte wäre gleich wie der Gottlose. Das sei ferne von dir. Sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten? Der Herr sprach: Finde ich 50 Gerechte zu Sodom in der Stadt, so will ich um ihretwillen den ganzen Ort vergeben. Abraham antwortete und sprach: Ach siehe, ich habe mich unterwunden zu reden mit dem Herrn, wiewohl ich Erde und Asche bin. Es könnten vielleicht 5 weniger als 50 Gerechte darin sein. Wolltest du denn die ganze Stadt verderben um der 5 willen? Er sprach: Finde ich darin 45, so will ich sie auch nicht verderben. Und er fuhr fort mit ihm zu reden und sprach: Man könnte vielleicht 40 darin finden. Er aber sprach: Ich will ihnen nichts tun um der 40 willen. Abraham sprach: Zürne nicht, Herr, dass ich noch mehr rede. Man könnte vielleicht 30 darin finden. Er aber sprach: Finde ich 30 darin, so will ich ihnen nichts tun. Und er sprach: Ach siehe, ich habe mich unterwunden, mit dem Herrn zu reden. Man könnte vielleicht 20 darin finden. Er antwortete: Ich will sie nicht verderben um der 20 willen. Und er sprach: Ach, zürne nicht, Herr, dass ich nur noch einmal rede. Man könnte vielleicht 10 darin finden. Er aber sprach: Ich will sie nicht verderben um der 10 willen. Und der Herr ging weg, nachdem er aufgehört hatte, mit Abraham zu reden. Und Abraham kehrte wieder um an seinen Ort. Liebe Gemeinde, Sodom und Gomorra, diese Doppelstädte, sind sprichwörtlich geworden aus 2 Gründen. Sie stehen für Sündhaftigkeit. Es geht zu wie Sodom und Gomorra, heißt, es gelten keine Gesetze der Moral mehr. Es gibt sogar den Begriff Sodomie für spezielle Formen der sexuellen Verirrung. Und Sodom und Gomorra stehen für die komplette Zerstörung von Städten. Dort, wo die beiden Städte gestanden haben sollen, breitet sich heute das Tote Meer aus. Es gibt nur noch Salzstöcke und Wasser, in dem fast kein Leben möglich ist. Und zuvor waren es bekannte, große, blühende Städte und Landschaften. Eine Katastrophe ist geschehen. Die Bibel beschreibt es, dass Feuer vom Himmel gefallen ist. Gab es einen Brand, ein Erdbeben, ist ein Vulkan ausgebrochen, oder, wie ich neulich gelesen habe, gibt es auch Forscher, die dort Indizien finden, dass wirklich völlig ungewöhnliche Phänomene stattgefunden haben, mit Schwefelbällen, die dort gebrannt haben. Das ist lange her, aber dass Städte komplett zerstört werden, das haben wir auch in jüngerer Zeit gehabt, auch in Europa, Dresden, Coventry und so manche andere Stadt in den Kriegen des 20. und 21. Jahrhunderts. Darf Gott sowas? Städte zerstören, in denen Menschen leben? Darf Gott sowas tun? Darf Gott sowas zulassen? Aber wir haben ja gelernt, dass das Zulassen schon fast ein bisschen eine falsche Entschuldigung für Gott ist. Denn er ist der Allmächtige und wenn etwas geschieht, dann ist es sein Tun. Darf Gott so zuschlagen? Ich habe eine schöne Tasse mitgebracht. Kopf hoch, alles wird gut, steht drauf. Zurücksetzt ist ein süßer Hund mit einem Eisbeutel auf dem Kopf. Wird Gott zulassen, dass diese schöne Tasse kaputt geht? Wird es Gott zulassen? Ich überlasse Gott die Entscheidung. Ein Wunder ist geschehen. Damit habe ich allerdings jetzt nicht gerechnet. Oder hat der Hersteller hier mit falschen Karten gespielt? Aber man hätte damit rechnen müssen, dass diese Tasse kaputt ist und ich hätte mich nicht beschweren dürfen, wenn sie kaputt ist. Denn, ja, warum sollte Gott einen Engel schicken, um diese Tasse zu retten oder dass eine Hand aus der Kanzel kommt von irgendeiner dieser Gestalten hier und diese Tasse auffängt? Das ist nicht nötig. Gott hat mir genügend Verstand gegeben oder Gott hat genug getan, um zu verhindern, dass diese Tasse kaputt geht. Nämlich erstens, er hat Naturgesetze geschaffen, auf die man sich verlassen kann. Wenn ich die Tasse loslasse, wird die nicht mal nach oben, mal nach der Seite fliegen, manchmal stehen bleiben in der Luft, sondern die wird zuverlässig immer nach unten fallen, außer es ist ein Hindernis, wie zum Beispiel eine Tischplatte, die sie daran hindert. Es gibt also zuverlässige Naturgesetze, die wir Menschen erkennen und in unsere Planungen einbeziehen können. Zum Zweiten hat Gott uns einen Verstand gegeben, dass wir diese Naturgesetze erkennen, dass wir sie durchschauen können, wie sie funktionieren und dass wir eben ihnen entsprechend handeln können. Und er hat uns zum Beispiel eine Hand gegeben, um diese Gegenstände festzuhalten und mit Gefühl und Geschick irgendwo abzusetzen. Weil das so ist, hätte ich niemals mit dieser Tasse aus unserem wertvollsten Servis dieses Experiment gemacht. Weil ich weiß, da würde der Haussegen nicht bloß schief, sondern senkrecht hängen. Und so ist es nach Aussage der Bibel mit vielen Dingen, wo wir sagen, warum tut das Gott? Aber eigentlich tut es Gott gar nicht direkt, sondern es ist eine natürliche Folge davon, dass wir seine Gebote übertreten. So viel Unheil in dieser Welt, so viele Katastrophen, so viel Leid, das einfach passiert, weil die Menschen sich von Gott entfernt haben. Manchmal ist der Zusammenhang unmittelbar zu sehen, manchmal liegt er in einer längeren Ursachenkette und manchmal liegt die Ursache im geistlichen Bereich, sodass jemand, der nicht an Gott glaubt und seine Gebote nicht ernst nimmt, den Zusammenhang überhaupt nicht erkennen kann. Wir fragen, wie kann Gott das zulassen, aber er hat uns seine Gebote gegeben. Das Gebot, anderen mit Freundlichkeit zu begegnen, ihnen Vertrauen entgegenzubringen und nicht Böses mit Bösem zu vergelten und nicht zu hassen. Und jeder weiß, wenn wir das nicht tun, entsteht Streit, Bitterkeit bis hin zu Gewalt und vielleicht sogar Krieg. Gott hat uns geboten, dass wir die Güter dieser Welt teilen, dass wir denen schenken, die nichts haben. Und jeder weiß, wenn wir das nicht tun, entsteht Hunger und Neid und Bitterkeit und Armut. Gott hat uns das Gebot gegeben, aufeinander zuzugehen und die Not der anderen zu sehen, so zu sehen, wie wir unsere eigene sehen. Und jeder weiß, wenn wir das nicht tun, entsteht Einsamkeit, das Gefühl, verlassen zu sein und Trauer. Gott hat uns befohlen, dass wir bescheiden und rücksichtsvoll leben und uns nicht der Gier überlassen. Und jeder weiß, wenn wir das nicht tun, wird unsere Welt immer mehr vergiftet, wir ersticken im Müll, viele Krankheiten breiten sich aus und die Ehen und die Familien gehen kaputt. Es liegt nicht an Gott, dass so vieles schief liegt und schief geht in unserem Leben, sondern an den Menschen, uns Menschen, die wir nicht auf Gott hören. Das erklärt nicht alles, das haben wir gestern ausführlich besprochen, aber für viele Probleme ist es die erste und naheliegende Erklärung. Und deswegen sagt, und diese Geschichte legt den Finger auch darauf, von Sodom und Gomorra. Gott sagt, ich will doch herabsteigen und sehen, ob sie entsprechend dem Geschrei, das zu mir gedrungen ist, Vertilgung bewirken. So steht es wörtlich dort. Ich will doch herabsteigen und sehen, ob sie wirklich Vertilgung bewirken. Ein anderer Ausdruck für ob sie Sünde tun ob sie das Böse tun. Hier ist es formuliert, sie bewirken mit ihrem Tun entgegen den Geboten Gottes Vertilgung. Also nicht Gott entscheidet und sagt, das hat mir jetzt nicht gefallen, jetzt haue ich Feuer und Schwefel drauf, sondern die Menschen haben das mit ihrem Verhalten bewirkt. Und Gott schaut nach, ob das jetzt schon so weit ist, zu sagen, das, was sie hier bewirkt und angehäuft haben, ist so groß, dass ich es nicht länger über ihrem Kopf zurückhalten kann. Abraham sagt, okay, das sehe ich ein. Er stellt die Rechtmäßigkeit des Verdachtes Gottes mit keinem Wort in Frage. Vermutlich kennt er Sodom und Gomorra. Ich sehe ein, dass die Menschen das Böse, was ihnen droht, auch tatsächlich verdient haben und bestraft werden müssen. Aber, sagt Abraham, es gibt doch vielleicht auch Gerechte in dieser Stadt, die sich zumindest bemühen, deine Gebote zu halten, die sie respektieren und die ihr Leben daran orientieren, die Gutes tun und versuchen, der Bosheit und der Rücksichtslosigkeit und der Habgier und der Gewalt etwas entgegenzusetzen, die sich vielleicht nicht nur raushalten, sondern sich auch bewusst anders verhalten und dem Bösen und dieser Vertilgung etwas entgegensetzen, die vielleicht den Schwachen helfen, die Fremde willkommen heißen, die teilen, die Gottes Gebote ernst nehmen und weitersagen. Sollen denn die auch mit untergehen mit denen, die Strafe verdient haben? Das wäre doch gerecht, das wäre doch ungerecht. Das kann sie doch nicht tun. Abraham hält Gott regelrecht einen moralischen Spiegel vor und sagt, das sei ferne von dir, dass du das tust und tötest den Gerechten mit dem Gottlosen, sodass der Gerechte wäre gleich wie der Gottlose. Das sei ferne von dir. Sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten? Vielleicht gibt es ja 50 Gerechte in dieser Stadt. Sollte wegen dieser 50 nicht die Stadt gerettet werden, musst du da nicht einen Unterschied machen und lieber, so wie es auch unser Strafgesetzbuch verlangt, lieber den Schuldigen laufen lassen, als den Unschuldigen bestrafen. Das ärgert viele, dass sie sagen, da hat einer Verbrechen begangen und der läuft wieder frei rum, weil das Gericht sagt, wir haben keine eindeutigen Beweise. Aber genau so funktioniert Gerechtigkeit, dass man im Zweifelsfalle den Angeklagten laufen lässt, um zu vermeiden, dass man einen Unschuldigen einsperrt. Das ist das Schlimmste, was in einem Justizsystem passieren könnte. Sollte man wegen 50 Gerechten, sollte der gerechte Richter dieser Welt nicht wegen 50 die Stadt verschonen und lieber die 100.000 oder 200.000 Bösen in der Stadt laufen lassen, damit nicht die Gerechten mit ihnen umgebracht werden. Und Gott sagt, okay, das leuchtet mir ein. Wenn sich 50 Gerechte in der Stadt finden, dann werde ich die ganze Stadt verschonen. Nun könnte man sagen, Abraham handelt Gott nach und nach runter, so Stück für Stück. Aber ich glaube, dass der Abraham, nachdem Gott zugesagt hat, 50 Gerechte werden die Stadt retten, plötzlich gedacht hat, aber vielleicht finden sie ja gar nicht. Er war vielleicht erst überzeugt, nach 50 Gerechte gibt es in jeder Stadt 50 gute Menschen. Und dann, wo er merkt, jetzt hat Gott gesprochen, wird ihm bewusst, 50 sind ganz schön viel. Das sind mehr, als jetzt zur Zeit in der Kirche sitzen sonntags. Wenn es nun gar nicht ganz bis 50 reicht. Und dann wendet Abraham einen rhetorischen Trick an, wie wir ihn in unserer Zeit oft erleben. Er sagt nämlich, wenn es bloß 45 Gerechte gibt, dann würdest du wegen der 5, die nicht gerecht sind, die ganze Stadt vernichten. Du würdest wegen 5 Leuten eine ganze Stadt vernichten. Natürlich ist das Quatsch, nicht wegen der 5, sondern wegen der Million oder den 100.000 Sündern wird Gott die Stadt vernichten. Aber tatsächlich, die 5 würden den Unterschied machen, ob die Stadt gerettet wird oder nicht. Und genau das legt Gott Abraham vor. Und Gott diskutiert gar nicht lange. Er ist großzügig und sagt, okay, genehmigt, 45 Gerechte reicht mir auch. Und wieder denkt Abraham, 45? Wer weiß, ob es 45 sind. Und er geht also so runter auf 40 und 30 und 20. Und am Ende ist er bei 10 Gerechten angekommen. Ein Hauskreis. Wenn die alle 10 gerecht sind in dem Hauskreis, wohlgemerkt. Und Gott sagt, ja, auch wenn ich 10 Gerechte in dieser Stadt finde. Und das muss man sich vorstellen, eine Stadt, die so voll Sünde ist, voll Laster, voll Ungerechtigkeit, voll Verbrechen, dass Gott sagt, diese Stadt muss vernichtet werden. Diese Stadt muss das Böse, was sie angesammelt haben, das muss ich jetzt über sie ergießen, das muss jetzt vollzogen werden. Ich kann das nicht länger zurückhalten. Und dann lässt er sich überreden, dass 10 Leute, die sich bemühen, niemand ist ja in dieser Hinsicht perfekt oder wirklich gut, aber die sich bemühen, nach Gottes Gebot zu leben, die sich an Gott orientieren. 10 Leute, die die Verbindung mit Gott suchen, reichen, um diese ganze Großstadt oder diese Doppelstädte, sind ja sogar 2 Städte, voller Laster zu verschonen. Und dann steht hier, Gott hört auf, mit Abraham zu reden. Ich weiß nicht, ob Abraham, es sieht so aus, hat Gott das Gespräch beendet, er sagt, ich gehe jetzt. Sonst handelt das noch auf 2 runter und das wäre dann wirklich ein Missverhältnis. Aber es ist ja so schon ein Missverhältnis. 10 Gerechte retten allein dadurch, dass sie sich nach Gottes Gebot richten, eine ganze große, verruchte und verworfene Doppelstadt. Liebe Gemeinde, ein Einzelner kann die Welt nicht retten. Auch nicht einige Einzelne. Ein Einzelner kann die Welt nicht bekehren. Ein Einzelner kann nicht das Schicksal unseres Landes oder unserer Welt verändern. Auch nicht wenige Verteilte, aber eine Gruppe von Leuten, eine Gemeinde. Und wenn es eine ganz kleine ist, bei den Juden besteht eine Gemeinde aus 10 Männern. Also jedenfalls in traditionellen Gemeinden. Wenn 10 Männer zum Gottesdienst kommen, dann kann Gottesdienst stattfinden. Wenn es weniger sind, dann sind eben einzelne Juden da, die beten, aber keine Gemeinde. Bei 10 beginnt die Gemeinde. Und bis auf 10 hat es Abraham runtergehandelt und Gott sagt 10, also eine Gemeinde, eine kleine Gemeinde, eine Mini-Gemeinde, so klein, dass es gerade noch eine Gemeinde ist, die genügt, um diese Stadt zu retten. Die das Gute tun, die auf Gott hören, die beten, die genügen, um das Schicksal einer Kommune oder einer Gesellschaft in eine andere Richtung zu wenden. Das genügt zur Rettung, zur Wendung zum Guten. Liebe Gemeinde, wir fragen uns manchmal selber oder andere fragen uns von außen, tut denn die Kirche zur Rettung der Welt in der Klimakrise, in der Müllkatastrophe, in der in den Corona-Schwierigkeiten und vielleicht auch in der Rentenkatastrophe, über die jetzt niemand redet, die totgeschwiegen wird, aber die vielleicht auch noch zum Thema wird. Was tut die Kirche da? Was kann die Kirche beitragen? Und es gibt genügend Leute, die sagen, naja, die Kirche kann Resolutionen verabschieden. Meistens lesen diese Resolutionen weniger Leute, als sie verfasst haben. Aber manche denken, das würde helfen, aber es hilft nicht. Und auch irgendwelche Aktionen helfen nicht und irgendwelche Verlautbarungen oder es ist natürlich schön, wenn sich vielleicht auch Kirchgemeinden nächsten Sonnabend zur großen Müllsammelaktion beteiligen. Ist das nächsten Sonnabend? Übernächsten? Die war gestern? Oh, gut. Vielleicht nächstes Jahr wieder. Ja, ich wusste nur, dass im Kalender was anderes steht, dass ich nicht teilnehmen konnte. Und damit war es leider für mich abgehakt. Das sind alles schöne Sachen und die verändern im Kleinen was, aber natürlich nicht in der großen Beziehung. Und doch sagt Gott, eine Gemeinde, die einfach gerecht ist, und damit heißt nicht, dass sie alles gut macht, sondern dass sie sich an Gott orientiert, dass sie auf ihn hört und dass sie im Gebet vor Gott steht, für diese Welt, für diesen Ort, für die Verantwortlichen, für die Gesellschaft, die macht den Unterschied. Diese 10 Leute. 10 Mann retten Millionen. Gott sagt, wegen einer kleinen Minderheit, die das Gerechte tut, die gerecht lebt, die sich an mir orientiert, will ich die Stadt retten, will ich die Erde retten. Menschen, die ihr Leben an mir orientieren. Und das ist das, was die Kirche tun kann. Nicht, dass sie sich ins politische Leben einmischt, sondern dass sie ein Ort ist, wo Menschen miteinander ihren Glauben teilen und dadurch ermutigt werden. wo Menschen miteinander beraten, wie sie ihr Leben gestalten nach dem Willen Gottes und wie sie gemeinsam danach suchen, wie sie gerecht und das heißt im Sinne Gottes leben und wie sie dem Bösen etwas entgegensetzen, der Gottlosigkeit etwas entgegensetzen, gemeinsam auf Gottes Weg gehen und für diese Welt beten. Wo sie in eine Welt der Bitterkeit Vergebung bringen, in einer Welt der Verzweiflung Hoffnung, in einer Welt der Gottlosigkeit Glaube, in einer Welt der Angst Mut. Sodom und Gomorra sind untergegangen, weil sich diese 10 Leute nicht gefunden haben. Es gab wohl eine Familie und Gott war gnädig, dass er diese eine Familie sogar noch rausgeholt hat aus der Stadt vor dem Untergang. Aber es gab keine Gemeinde, es gab nicht ausreichend Menschen, die ja, Gott in dieser Stadt verkörpert haben und die Verbindung zu ihm gehalten haben. Und das ist auch wieder etwas, was anknüpft an das, was die Rita gesagt hat. Natürlich kann ein einzelner Mensch versuchen, nach Gottes Willen zu leben. Aber er trägt nichts bei zur Mission Gottes in dieser Welt. Denn das kann nur eine Gemeinde tun. Eine Gemeinschaft von Menschen, die gemeinsam auf diesem Weg gehen und gemeinsam Gott, den Glauben, die Gegenwart Gottes hochhalten. Sodom und Gomorra sind untergegangen, weil es eine solche Gemeinde nicht gab. Und diese Geschichte sagt uns auch, die Zukunft ist offen. Natürlich sagen wir, vieles ist vorhergesagt und Gott hat seinen Plan, den er durchführt. Aber er spricht ja zu uns, weil er möchte, dass wir durch unser Verhalten, durch unsere Einstellung, durch unsere Reaktion auf sein Wort, unsere Zukunft und auch die Zukunft unserer Gemeinschaft, in der wir leben, verändern können. Wenn wir als Gemeinde vor Gott treten, unser Leben vor Gott führen und wie Abraham für diese Welt eintreten und für die Menschen in unserer Welt eintreten. Warum schlägt Gott zu, haben wir auch gefragt. Warum schlägt Gott zu bei Sodom und Gomorra? Warum schlägt Gott zu in den Kriegen dieser Zeit? Warum schlägt, übrigens scheint das im politischen Sinne nicht zu klappen. Unsere Regierung hat auch gedacht, mit 10 Soldaten in Afghanistan könnten sie das Land beschützen vor dem Terror. Aber das funktioniert eben militärisch nicht. Da braucht man schon mehr Leute, um ein Land zu halten, so wie das die Amerikaner und überhaupt die Alliierten in Deutschland gemacht haben nach dem Krieg. Aber diese Frage, warum lässt Gott das geschehen? Warum gewinnt wieder der Terror und die Fanatiker die Oberhand? Warum muss diese Flutkatastrophe passieren? Warum diese ganze Problematik um die Corona-Krise? Liebe Gemeinde, man kann diese Frage stellen, warum jetzt konkret Gott das tut. Aber man könnte auch mal die umgekehrte Frage stellen, warum ging es uns bisher so gut? Unser Land geht genau den Weg, den im Alten Testament das Volk Israel immer wieder ging. Dass Gott völlig an den Rand gedrängt wird, dass andere Götter angebetet werden, dass seine Gebote immer weniger Bedeutung haben und dass die Menschen sich nicht mehr an ihm orientieren und den Glauben an ihn gar nicht mehr weitergeben an die nächste Generation. Und man könnte sich fragen, wenn man die Bibel liest und unsere Geschichte in den vergangenen Jahren anschaut, warum ging es uns bisher so gut, obwohl doch unser Volk und überhaupt Europa Gottes Gebote zunehmend an den Rand gedrängt hat und ihn nicht mehr beachtet und die, die an ihn glauben, bloß noch als paar Leute, die aus der vergangenen Zeit übrig sind, betrachtet hat. Wir können das so sehen und es gibt von der Bibel her Grund, diesen Zusammenhang herzustellen. Aber wir, die wir das sehen, wir sollten nicht dastehen, die Arme verschränken und sagen, da seht ihr mal, was ihr euch eingebrockt habt, das habt ihr nun davon. Sondern wir sollten wie Abraham dastehen und mit Gott ringen darum, dass er unserem Volk, unserer Welt noch eine Chance gibt. Die Chance, nicht nur, dass alles wieder wird wie früher, sondern die Chance, dass uns die Krisen und die Nöte und die Probleme wieder auf den Weg zu ihm führen, dass wir zu ihm flehen. Und wir sind mehr als 10. Wir sind eine Gemeinde hier in Niederlichtenau und an vielen anderen Orten, Sachsen und Deutschland und weltweit. Dass wir wie Abraham vor Gott stehen und ihn anflehen, dass er nicht das Gericht über uns kommen lässt, auch nicht über die Gottlosen, sondern dass er ihnen die Gelegenheit gibt, umzukehren und sie dabei unterstützt, dass sie diesen Weg wirklich finden. In einem Lied des Gesangbuchs steht ein Vers, der passt hier sehr genau, obwohl er von Mose spricht. Aber man könnte genauso gut Abraham an dieser Stelle einsetzen. Gib uns Moses flehen und beten um Erbarmung und Geduld, wenn durch freches Übertreten unser Volk häuft Schuld auf Schuld. Lass uns nicht mit kaltem Herzen unter den Verdorbenen stehen, nein, mit Moses heiligen Schmerzen für sie seufzen, weinen, flehen. Selig sind, die Gottes Wort hören und tun.